jetzt auch von allgemeinem Interesse sein kann. Seit vielen Dekaden habe ich den Stil gepflegt, dass ich immer 10 Jahre in die Zukunft geplant habe. Das heißt, wenn ich die Jahresbilanz, sagen wir 2007, anschaue, 2008 ist ja gerade im Endzustand, dass die fertig wird, aber 2007, wenn ich anschaue, wie 1997 die Planung aussah für die Jahre bis 2007, dann ist hoch erstaunlich, wie manche Bilanzpositionen sich nur im Promillebereich von dem unterscheiden, was man sich 10 Jahre vorher vorgenommen hatte. Und meine Damen und Herren, das kann ich wirklich nur empfehlen, egal ob ein Betrieb klein oder groß ist. Es ist einfach wichtig, sich Gedanken zu machen, wie sieht mein Betrieb in 10 Jahren von heute aus. Und das ist wohlgemerkt im Normalgang des Wirtschaftslebens, der Jahreszyklen. Wir sind nun in eine neue Situation gekommen, wo diese Planungen auch bei uns fürs Jahr 2018, 2019 vermutlich obsolet sein werden. Damit will ich vielleicht noch einige Ausführungen machen zu dieser Zeit, meine Damen und Herren. Wir sind ja in einer Wirtschaftskrise, in einer Finanzkrise, wie ich sie in diesen 60 Berufsjahren nie erlebt habe. Ich habe mich auch sehr intensiv mit den zeitgenössischen Berichten aus der Weltwirtschaftskrise von 1929 bis 1931 beschäftigt. Und es gibt da eine unglaubliche Fülle von Parallelen. Es gibt aber natürlich auch Sachverhalte, die komplett anders laufen. Ein Sachverhalt beispielsweise war, der Börsencrash war ja 1929 im Oktober in New York, der Schwarze Freitag. Und es wird berichtet, dass die Adventszeit 29 und der Jahreswechsel 29-30 eigentlich in Europa gelaufen ist wie viele vorher. Man hat gefestet, man hat eingekauft, man hat gefeiert, man hat überhaupt nicht kapiert und begriffen, was eigentlich auf die Europäer zukommen würde, und hat dann erst im März, April des Folgejahres, also im Jahr 1930, erst realisiert, was diese Weltwirtschaftskrise damals bedeutet hat. Ich vergleiche das ein klein bisschen mit dieser Zeit. Wir hatten das letzte Quartal 2008, wo sehr viele Dinge schon ganz offensichtlich waren. Und wir haben trotzdem gefeiert und gefestet, als ob nichts wäre. Der Karneval, der Fasching ist gelaufen auf vollen Touren. Wenn man die Zeitungen liest, scheinen die Urlaubsbuchungen für diesen Sommer zwar etwas verhalten anzulaufen, aber immerhin, es gibt immer noch Hunderttausende, die jetzt ihren Urlaub buchen. Und wir alle wissen überhaupt nicht, wie das Ganze weitergehen wird. Ich bin von Hause aus eigentlich ein ziemlicher Optimist, meine Damen und Herren. Aber ich muss Ihnen sagen, ich weiß im Moment auch nicht, wo das hinführen wird. Ich habe vorhin auf dem Weg noch schnell mal ins FDD-Internet hineingeschaut. Für Februar haben 640.000 Menschen neu Arbeitslosenunterstützung beantragt in USA. Schon jetzt im 5. Monat in Sequenz jeden Monat 600.000 verlorene Jobs in USA. Wenn ich mir die Dimensionen dieser Finanzkrise vorstelle, dann ist das einfach ein unvorstellbares System. Man möge nur Freddie Mac und Fannie Mae nehmen. Die haben allein, die beiden haben 5,7 Billionen Dollar an Risiken ausstehen. Und AIG darf man gar nicht dazu nehmen, die machen 100 Milliarden Dollar Verlust in einem Jahr. Was sollen da die 700 Milliarden Dollar, die die amerikanische Regierung zur Verfügung stellt für Unterstützungsgelder, das ist allein für Freddie Mac und Fannie Mae nur 10-12% von dem, was die selbst an Risiken haben. Ich hoffe sehr, dass die Nationalbanken, dass die Regierungen einen Weg finden, dieses ganze Verhausystem zeitlich zu strecken auf die nächsten 30 Jahre. Wir werden 30 Jahre an diesem Desaster zu kauen und zu knabbern haben. Also unsere Enkel werden noch daran zahlen, was hier von diesen Investmentbankern angerichtet worden ist mit dieser unmöglichen Verschuldung. Natürlich haben die Banken es auch vor allem in den USA den Menschen unglaublich leicht gemacht, sich zu verschulden. Viele Haushalte sind mit 140-170% eines Jahreseinkommens verschuldet, bei den Kreditkarten, bei den Leasingraten fürs Auto, bei den Hypotheken gar nicht zu sprechen. Und das ist einfach so ein unglaublicher Verhau, dass ich mich wundere, wie so etwas möglich ist. Ich habe in den letzten Tagen oft gesagt, ich meine, mein Unternehmen gut in Schuss zu haben, es gut kontrollieren zu können. Wir haben keine Großkunden, wir sind nicht abhängig, dass uns jemand mit in den Strudel reißen könnte. Aber wenn ich mir überlege, meine Damen und Herren, dass die UBS, also die Union des Banques Suisses, mehr als 100 Milliarden Franken abschreiben musste. Und wenn man dann 5 Jahre zurückgeht und man hätte damals der UBS-Geschäftsleitung gesagt, in 5 Jahren seid ihr in Klammer fast pleite, da die hätten sie mit Prügeln zum Zimmer hinausgejagt und hätten gesagt, du spinnst ja, so etwas ist vollkommen undenkbar, wir sind die größte Bank, wir sind die solideste Vermögensverwaltungsbank auf der ganzen Welt. Und dabei hat diese UBS nun wirklich Hunderte von Finanzwissenschaftlern, von Volkswirten herumrennen und all diese Leute haben überhaupt nicht begriffen, was sie tun. Wir hatten, bevor das in Deutschland losging, den Vorstandsvorsitzenden der ersten Bank, die in dieses Dilemma hineinkam, bei uns. Ich kenne den Mann, ein grundsolider Banker, wirklich erhaben über jeden persönlichen Zweifel an der Integrität. Und er sagte meinem ersten Geschäftsführer, dem Herrn Friedmann, noch 14 Tage, bevor man feststellte, dass nachher 10 Milliarden fehlen, also wir haben überhaupt keine Probleme. Das muss man sich vorstellen, 10 Tage bevor der ganze Kladderadatsch losging. Und da geht es mir physisch eiskalt den Buckel hinunter, wenn man bedenkt, dass das ein kleines Mittelstandsinstitut war. Wenn man dann die großen Banken dagegen ansieht. Also ich hoffe sehr, meine Damen und Herren, dass es nicht zu einem GAU kommt, zu einer Kernschmelze, denn dann hätten wir ganz schnell Volksaufstand, Bürgerkrieg, Kommunismus. Wissen Sie, was mich auch bewegt, ist, dass Erich Honecker, als er ins Exil ging nach Chile, vor dem Abflug gesagt hat, der Kommunismus ist nicht tot, er hat nur eine Schlacht verloren. Und hier, glaube ich, haben wir, wenn man auch die Tendenzen in Lateinamerika anschaut, wenn man den Präsident Chavez anschaut in Venezuela mit seinen Thesen, gibt es da schon Tendenzen, wo wir wirklich aufpassen müssen, dass wir nicht in eine Edel-DDR abdriften. Ich sehe diese Gefahr wenn man nur diesen Gesundheitsfonds nimmt, das ist ja ein klassisches Stück DDR. Man hat alle gleich gemacht, man hat jeden Wettbewerb abgeschnitten, eliminiert. Wir beispielsweise wären mit einer Krankenkassenbeitragsquote von 7% ausgekommen seit vielen Jahren, weil unsere Mitarbeiter nicht krank feiern und nicht bei jedem Schnupfen daheim bleiben. Also das hätte uns gut gereicht. Wir mussten dann aber über den sogenannten Risikostrukturausgleich schon im alten System sehr viel abgeben an die anderen Kassen und kamen dann auf knapp 12% Krankenkassenbeitrag. Und jetzt wegen nichts und wieder nichts mussten wir dann ab Januar auf 15,5% erhöhen, wie alle. Ja, da wird ja die Leistungsbereitschaft geradezu gekillt, getötet, eliminiert. Meine Damen und Herren, das ist nicht mehr die soziale Marktwirtschaft eines Ludwig Erhard, der ja nicht wollte die Gleichmacherei, sondern der wollte, dass in diesem sozialen Netz kein Mensch in diesem Land ohne Wohnung ist, kein Mensch ohne Brot, ohne Brot ist, also dass die Kranken versorgt sind, dass die Alten gepflegt werden und so weiter. Das haben wir in diesem Staat erreicht, teilweise übererfüllt. Und ich hoffe sehr, dass es uns gelingen wird, in die nächsten Monate hinein durch Leistungsbereitschaft, durch Einsatz, durch das Gefühl im Kontext des gesamten Landes, auch in dem Gefühl der Sozialverpflichtung des Eigentums, mitzuwirken daran, dass wir diese Krise überstehen können. Die Zeitungen sagen, Deutschland hat noch eine gute Bewertung. Andere Länder müssen schon 270, 290 Basispunkte Aufschlag für Staatsanleihen in Euro bezahlen. Das ist ein wahnsinnig ungutes Zeichen, weil Euro nicht mehr gleich Euro ist. Und ich glaube, dass wir gar nicht ganz ausschließen können, dass das ganze Eurosystem vielleicht verlieren könnte. Also, meine Damen und Herren, wir haben heute die Aufgabe zu sagen, Cash is King. Ich habe meinen Studenten, und damit will ich das noch anfügen, was ich vorher kurz eröffnet hatte. Ich habe in Karlsruhe ein zweisemestriges Curriculum aufgebaut zum Thema Entrepreneurship. Habe dann in der Schlussvorlesung immer gesagt, ihr habt jetzt 34 Vorlesungen gehört. Und wenn ihr alles vergesst, aber den einen Satz behaltet, Wachstum ohne Gewinn ist tödlich, dann hat sich meine Arbeit gelohnt und ihr habt für euer ganzes zukünftiges Leben einen unglaublichen Schatz. Wenn alle in dieser Weltwirtschaft nach dem Motto gehandelt hätten, Wachstum ohne Gewinn ist tödlich, meine Damen und Herren, dann wären wir nicht in der Situation, wo wir heute sind. Es wurden unglaublich viele Schulden gemacht. Nun wollen wir aber hoffen, dass wir das Ganze retten, dass wir das Ganze über die Bühne bringen. Wir können gar nichts anderes tun, als zu strampeln wie der Frosch, bis eben aus der Milch Butter wird. Was anderes bleibt gar nicht, und können hoffen, dass wir dann die Letzten sind, die überleben. Also so hoffe ich, dass ich hier nicht einen zu pessimistischen Eindruck hinterlassen habe. Aber man kann natürlich Gefahren nur begegnen, wenn man die ganze Dimension der möglichen Gefahr kennt. Es wäre ein schlechter Kapitän auf einem Schiff, der heute ja mit vollen Wetterkarten aus dem Computer ausgestattet ist, egal wo er sich befindet auf der Welt, wenn er sieht, dass ein Hurrikan auf seinen Kurs dreht, wenn er nicht abdrehen würde in die andere Richtung, wenn er nicht das Schiff richtig sturmfest machen lassen würde, alle Luken schließen, alle Türen zu, die Dinge verzurren. Ich habe einen Geschäftsführer gehabt in meinem Unternehmen, der jetzt pensioniert ist, der war in der Karibik unterwegs, großes Kreuzfahrtschiff, 300 Meter lang, Und die kamen tatsächlich in einen Hurrikan. Das Schiff hat gegiert, 30 Grad nach links, 30 Grad nach rechts. Die hatten solch einen Sturm, dass es oben an der Kapitänsbrücke das Panzerglas eingeschlagen hat. Und die Betten sind aus den Verankerungen gefahren, die sind also durchs Zimmer gerast. Es gab eine Menge Knochenbrüche, die haben es aber alle überlebt. Und der Kapitän sagte, so etwas habe ich in meinem Leben noch nie erlebt, solch einen Sturm. So etwas haben wir und meine Damen und Herren, jeder tut gut daran, wenn er sein Schiff festmacht. Ich habe gestern noch ein Gespräch gehabt mit Bekannten, die mich um Rat gefragt haben. Das ist eine Institution, wo Behinderte leben, größere Anstalt. Die tragen sich mit dem Gedanken, einen Demeterhof, also auf biologischer Basis, auszubauen. 600.000 Euro sollen investiert werden. Ich habe denen gesagt, selbst lasst die 200.000 Euro Zuschuss fahren und lasst das Ding noch 6 bis 8 Monate ruhen, macht nichts, wartet ab, wie das Ding wird, weil ihr verlängert eure Bilanzsumme und habt auf der Passivseite keine Deckung über Eigenkapital. Und meine Damen und Herren, das ist natürlich nun auch eine Rede, wenn es alle so machen, dann geht der Auftragseingang auf Null. Also auch das ist wieder natürlich nur im Interesse dieser Bekannten gedacht. Also ich weiß auch nicht weiter. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend, meine Damen und Herren. Und wenn es noch Fragen gäbe, bin ich gern bereit, die noch zu beantworten.
Ja, ganz herzlichen Dank. Ganz herzlichen Dank, vielen Dank, Professor Wirth, für diese klaren Worte, diese direkten, offenen Worte und nicht hier Worte, die uns falsch motivieren, sondern die uns auch auf den Boden runterholen, uns auf den Boden stellen. Unser Thema heißt ja heute Abend werteorientierte Unternehmensführung in Krisenzeiten. Jetzt haben Sie einige Werte genannt. Ich hatte zum Glück eine Visitenkarte dabei, ist mir mitgehalten. Dank, Lob, Anerkennung, Leistung, Schwerpunkt auf Führungskultur, Freude am Tun, Transparenz, Identifikation, Loyalität. Sind das die Werte, die uns auch durch die Krise führen oder gibt es da neue Werte, wo Sie sagen, wir müssen besonders auf dieses oder jenes achten, gerade in diesen Krisenzeiten. Ein Hurrikan kommt da hinten, ich sehe ihn schon am Horizont, also ist auch ein bedrückendes Gefühl. Wie sollen wir uns aufstellen? Wie sollen sich hier Unternehmer aufstellen, der Mittelstand, der hier vertreten ist, Kleinstunternehmer? Was ist Ihr Tipp da nochmal?
Gut, also diese Aussagen, die Sie hier aufgeschrieben haben, die sind auch in der Krise absolut, hundertprozentig richtig. Es würde keinen Sinn machen, wenn jeder nur noch mit Ellenbogen arbeiten würde, ohne Rücksicht auf das Gemeinwesen. Aber viel Neues kann man eigentlich nicht tun. Man kann einfach nur das Risiko so weit wie irgend möglich streuen. Also wir haben versucht, unsere flüssigen Mittel auf unterschiedliche Banken zu verteilen, um zu verhindern, dass alle Eier sozusagen in einem Topf liegen. Wir haben dabei natürlich bei der Wirtfinanz in Zürich zum Beispiel 100 Millionen an die Zürcher Kantonalbank gegeben, weil die noch die Gewährsträgerhaftung hat. Aber die nehmen von uns kein Geld mehr, die sagen, wir wollen von euch nichts mehr, die haben schon so viel Geld. Und sehen wir eben, dass man so in 10 Millionen Tranchen bei Banken, die noch ein AA-Rating haben, es gibt gar nicht mehr so viele, AAA gibt es fast überhaupt nicht mehr. Und so versuchen wir, unsere Mittel zu sichern. Dann natürlich ein stringentes Kostenmanagement. Also meine Damen und Herren, das muss ich auch sagen, wir haben im Januar und Februar 10% Umsatzeinbruch gehabt. Das ist für uns was vollkommen Ungewöhnliches. Sowas hatten wir überhaupt noch nie in der 60-jährigen Firmengeschichte. Und da macht natürlich keinen Sinn, auch nur eine Minute zu warten nach dem Thema. Jetzt warten wir mal ab, wenn dann der Frühling kommt und dann helfen die Regierungen und dann wird sich das schon irgendwie hinziehen und warten wir mal noch bis Mai, dann sehen wir weiter. Das wäre für ein Unternehmen tödlich. Hier ist Management im Sekundentakt angesagt und mindestens ist dann Kurzarbeit angesagt. Mindestens ist ein Einstellstopp angesagt. In manchen Ländern haben wir auch schon Personal reduzieren müssen, meine Damen und Herren. Das ist nie etwas Schönes, wenn man einem Mitarbeiter sagen muss, wir müssen dich entlassen. Aber auf der anderen Seite muss man hier ganz nüchtern realisieren, nehmen Sie Beispiel einen Betrieb mit 10.000 Leuten und wenn einfach 1.000 zu viele da sind, dann macht das keinen Sinn, in vordergründiger Gutmütigkeit zu sagen, also wir behalten jetzt alle 10.000. Wenn das dazu führt, dass ein Jahr später das Unternehmen Konkurs ist. Hier muss man diese Härte aufbringen und sagen, also wir müssen hier uns von 1.000 Mitarbeitern trennen, nicht aus Lust und Tollerei und wegen Shareholder Value und so Zeug, da haben wir als Privatunternehmen sowieso nichts mit zu tun. Aber meine Damen und Herren, das ist dann die einzige Chance, das Unternehmen durch diesen Tsunami durchzubringen, indem man einfach das Personal reduzieren muss. Man kann da durchaus auch Anleihe nehmen an der Kriegswissenschaft. Einer meiner Lieblingsautoren ist Karl von Clausewitz mit seinem Standardwerk vom Kriege. Und das ist ja Standardliteratur in allen Militärakademien der Welt. Wir haben das bei Rommel gesehen, bei vielen anderen. Montgomery hat es ähnlich gemacht und viel früher schon Napoleon und die Karthager haben das gemacht. Also das ist eigentlich Standard in der Kriegswissenschaft, dass man, um das Ganze nicht zu gefährden, diese wahnsinnige Entscheidung treffen muss, sich von Mitarbeitern zu trennen. Ich meine, bei den Feldherren ist es ja nochmal anders, wenn die an einem verlorenen Brückenkopf in Cherbourg damals die Truppen hinterlassen müssen. Da geht es dann um Leben, um Menschenleben. Gott sei Dank sind wir als Kaufleute nicht in dieser Lage. Aber wie gesagt, hier ist einfach angesagt, nüchterne Rationalität verbunden mit einer Sozialverpflichtung des Eigentums und natürlich auch mit einer Sozialverträglichkeit, dass man eben versucht, durch Kurzarbeit die Dinge zu mildern, dass jeder ein klein wenig eben an Einkommen abgibt und damit aber die Arbeitsplätze über die Krise gebracht werden können. Das ist so mein Credo, so möchte ich es möglichst überall haben, wenn das denn geht.
Ja, vielen Dank. Ja, 10 Minuten stehen uns noch zur Verfügung. Schön wäre es, wenn noch jemand aus dem Publikum eine Frage stellen würde. Wer möchte? Ich würde ihn nur bitten, aufzustehen und ziemlich laut zu reden. Bitte sehr, gleich hier vorne.
Ein Thema haben Sie noch nicht angesprochen, vielleicht neu ist für die Unternehmenskultur. Da würde mich auch die Meinung interessieren. Die Frage der Begrenzung der Mittel der Gelder. Hat ja sehr viel mit dem Unternehmenskultur zu tun, aber auch mit den Werten, die Sie genannt haben, Anerkennung, Lob und Leistungszahlung.
Ja, und das ist natürlich ein kritisches, heikles Thema, Managergehälter, Beschränkung, Limitierung. Auf der einen Seite ist das natürlich auch ein weiterer Schritt in die Edel-DDR. Auf der anderen Seite hat man natürlich auch zu berücksichtigen, wenn ein Bankinstitut Steuergelder in Anspruch nimmt, dann kann es wohl nicht sein, dass auf der anderen Seite die Manager dort, die vielleicht auch viel dazu beigetragen haben, dass so eine Bank in diese Position überhaupt hineingekommen ist, dass die dann riesige Gehälter kassieren. Also das ist sicher nicht eine Entscheidung entweder oder, sondern ich würde sagen, das muss eine Entscheidung und auch sein. Das ist nach meiner Definition, muss jedes Unternehmen selbst entscheiden dürfen und können, was die Arbeit eines Top-Managers wert ist. Man darf nicht vergessen, wir sind im globalen Wettbewerb. Und wenn ein Herr Wiedeking halt 54 Millionen Euro Jahresgehalt kassiert hat, dann ist das in Übereinstimmung mit seinem Anstellungsvertrag. Der hat eine unglaublich tolle Leistung gebracht. Und wenn er dann partizipiert, why not? Und man muss eben auch sehen, wenn tolle Manager limitiert werden von Staatswegen, sie dürfen nicht mehr wie 500.000 Euro im Jahr oder so verdienen, dann ziehen die eben ab nach London, nach Paris, nach New York oder sonst wohin. Also das heißt, man darf hier einfach nicht vergessen, dass wir heute in einer globalisierten Welt leben. Diesen Eindruck habe ich oft auch bei unserer Regierung, bei der ganzen Beamtenadministration. Die Leute haben zwar intellektuell schon kapiert, dass wir in der Europäischen Union leben, aber in ihrem Tun arbeiten sie, als ob wir noch einen großen Zaun um Deutschland rum hätten und die Welt in Lörrach und in Flensburg zu Ende sei. Also hier, glaube ich, ist auch ein großes Umdenken nötig. Ich habe das am eigenen Leib verspürt, nicht vor allzu langer Zeit. Und ich meine, ich könnte da noch einen ganzen Abend drüber referieren, wenn ich Lust hätte dazu. Ja.
Ja, auch da vielen Dank. Also heißt, die Welt ist mit einfachen Patentrezepten nicht zu retten. Wir leben in einem globalen Dorf. Weitere Meldungen? Gibt es noch eine Wortmeldung?
Okay, dann hau ich ab.
Kleinen Moment noch, dann darf ich nochmal einen ganz herzlichen Applaus für Sie. Das Schlusswort wird hier der Norbert Zilt übernehmen. Ganz herzlichen Dank nochmal, Professor Wirth, fürs Kommen und die Worte.
Vielen Dank, danke schön.
Ja, ich darf mich auch nochmal recht herzlich bedanken. Aber ich hätte doch noch eine Frage, Herr Professor Wirth. Und zwar hat mich ein bisschen das Parallelenziehen zu der Weltwirtschaftskrise 1929 bis 1931 bedenklich gemacht. Sie sprachen davon, man hat auch damals im Advent gefestet und gefeiert und hat sich keine Gedanken gemacht. Sie sprachen von dem Direktor der mittelständischen Bank, der 10 Tage vorher noch gesagt haben soll, es kann uns nichts passieren letztendlich. Frage für mich ist, die mich schon länger immer wieder beschäftigt, haben wir in der Vergangenheit über unsere Verhältnisse gelebt? Weil, mir ist das heute aufgefallen, eine Mitarbeiterin von mir, ich bin Steuerberater, die kurz vor der Prüfung steht, hat eine Bilanz geschrieben und war ganz erstaunt, dass plötzlich auf der Aktivseite das Eigenkapital steht. Haben wir wirklich in den letzten 20, 30 Jahren über unsere Verhältnisse gelebt?
Meine Damen und Herren, also ich glaube, dass man das eindeutig bejahen kann. Wir haben in der Tat über unsere Verhältnisse gelebt, auf Kosten unserer Enkel und Urenkel. Ich will Ihnen eine Rechnung aufmachen. Wir haben zurzeit offiziell 1,5 Billionen Staatsschulden, also vor diesen Rettungspaketen, die jetzt ja dann oben drauf kommen. Da sind aber die ganzen Schattenhaushalte nicht dabei. Vor allem dieses riesige Paket an Beamtenrenten, die überhaupt nicht passiviert sind, die nirgends irgendwo in einem Etat drin sind. Und wenn Sie das alles zusammennehmen, die Rückstände praktisch, wo die Bausubstanz nicht erhalten wurde, an den Staatsgebäuden, an den Autobahnen und so weiter, dann haben wir tatsächlich eine Staatsschuld, die etwa bei 4 Billionen Euro liegt. Und wenn man das umrechnet auf 80 Millionen Bürger, dann hat jeder Bürger 50.000 Euro Staatsschulden, jetzt schon auf dem Buckel. Also wenn ein Kind geboren wird, kriegt es gleich 50.000 Euro Schulden in die Wiege gelegt. Das ist eine unglaubliche Summe und das wird natürlich jetzt in den nächsten Jahren keinesfalls besser, weil ja die Schulden, die offiziellen Schulden jetzt steigen werden über diese ganzen Finanzrettungspakete und so weiter. Die Situation ist also wirklich unschön. Und jede Regierung hat eben, meine Damen und Herren, das muss man sagen, seit 1949 hat es ja nur zu Fritz Schäffers Zeiten einen Juliusturm gegeben, wo man tatsächlich mal damals noch den guten Grundsätzen von Treu und Glauben folgend die Gelder zurückgelegt hat für schlechte Zeiten. Und seither, was machen die Regierungen? Ausnahmslos, egal ob schwarz oder rot oder was auch immer, man geht mit der Gießkanne übers Land, schüttet die Steuergelder aus, um Stimmen zu fangen, um die eigene Macht zu sichern. Und nimmt keinerlei Rücksicht darauf, dass man das Geld dieser Bürger damit zum Fenster hinaus wirft. Ich meine, das muss ich schon sagen, da haben die FDP-Menschen schon recht, wenn sie sagen, in den guten Zeiten, die jetzt waren, in den letzten 4, 5 Jahren, da hätte man wirklich zurücklegen müssen, da hätte man weniger ausgeben müssen, als man eingenommen hat. Aber um der Stimmen willen, um das Volk in Frieden zu halten, hat man diese Gelder hinausgebuttert, hinausgeputzt und hat jetzt natürlich keinerlei Reserven. Wir vergessen einfach, dass wir der Staat sind, Sie und ich. Wir, es ist ja unser Geld, was da ausgegeben wird. Das ist halt ein bisschen abstrahiert, weil es eben durch den Bundestag geht und weil es so riesige Summen sind, dass es uns sowieso nicht interessiert. Aber es ist Ihr Geld, es ist mein Geld und es ist vor allem das Geld unserer Enkel und Urenkel.
Ja, ich bedanke mich für die Antwort. Mir kommen jetzt gerade noch ein paar Gedanken durch den Kopf. Wenn Sie sagen, dass es der Staat sind wir, ist unser Geld. Wenn der Staat jetzt in die Wirtschaft Gelder einfließen lassen muss, die müssen ja auch irgendwo erwirtschaftet werden. Sie haben eben einen Satz genannt, den habe ich mir mal notiert. Geld hat eigentlich nur Hygienefunktion. Das heißt, wenn der eine viel verdient, viel ausgibt, verdient der andere ja dann auch irgendwo mit. Ist Geld nicht meines Erachtens auch nur eine Verrechnungseinheit. Der Staat kann ja auch nicht unendlich jetzt Gelder in die Wirtschaft stecken oder Bürgschaften geben. Dann kann es zu dem Crash kommen, von dem Sie gesprochen haben. Müssen wir uns nicht dann wirklich auf die Tugenden zurückziehen, die Sie genannt haben, 90% Führungskultur. Der Jung hat sie eben nochmal aufgezählt, die einzelnen Tugenden. Und einfach sagen, wir packen einfach wieder an. Mir fällt so ein Spruch meiner Mutter ein aus meiner Jugend, weil ich komme aus ganz, ganz armen Verhältnissen irgendwo und die hat gesagt, Junge, dir kann man alles nehmen, dir kann man Geld nehmen, dir kann man alles nehmen, dir kann man die Ehre nehmen. Aber lerne und arbeite, das kann man dir nicht nehmen. Hat sie damit recht gehabt?
Klar, natürlich. Natürlich hat sie damit recht gehabt. Ich meine, wir haben auch heute noch doch manche Tendenz, dass Bürger gerade im Hartz-IV-Bereich und so weiter sich vom Staat verhalten lassen. Und man hat ja das erkannt und hat es ein bisschen auch unter der Regierung von Gerhard Schröder ein bisschen gestrafft, das Ganze. Sicher nicht genug, aber meine Damen und Herren, ich habe vor 5, vor 10, vor 15, vor 20 Jahren schon immer gesagt und bin oft angegriffen worden, die Arbeitslosen, die wir haben, das sind 30% davon, also etwa ein Drittel, sind einfach Systemknacker. Die schaffen dann schwarz. Also ich kannte einen Fall vor mehreren Jahren, der ist mit Mercedes rumgefahren, war jahrelang arbeitslos, hat schwarz gearbeitet, hat dann, glaube ich, 3.500, 4.000 Mark damals zur Verfügung gehabt, steuerfrei. Also der hat gelebt, herrlich und in Freuden. Und solche Typen, die sind eben auch dran mit Schuld, dass es zu diesen hohen Staatsdefiziten gekommen ist. Nicht? Das weiß ich von mir ganz bestimmt, wenn ich heute arbeitslos wäre, ich würde wirklich alles tun, Spargel stechen und was nicht alles, bevor ich mir Arbeitslosengeld abholen würde. Ne?
Ganz. Herzlichen Dank. Jetzt haben wir aber eine Diskussion angefacht. Da hinten kommt noch eine Wortmeldung, wenn wir die noch gerade mitnehmen dürfen.
Ein großes Problem ist auch, dass wir in der Politik keine guten Leute und gar keine Top-Leute mehr haben. Das fällt eben in den Kommunen schon an, das geht jetzt bis hoch in den Bund. Bei den Behörden, die sind zum Teil recht geführt, da wäre wesentlich Effizienz mit drin. Der dritte, das ist für 20 Jahre, ist unsere vernachlässigte Bildung.
Ja gut, da haben Sie sicher zum großen Teil recht mit dem, was Sie sagen. Wir von der Wirtschaft dürfen da eigentlich auch gar nicht schimpfen, weil von der Wirtschaft geht kaum jemand in die Politik. Also insofern haben Sie recht, es ist eine unglaubliche Durchschnittlichkeit. Ich meine, man weiß ja, im Bundestag sitzen, 40% Schulmeister. Die nie in der Wirtschaft gewesen sind. Und da betet einer vor und die anderen nicken es halt ab, ohne überhaupt zu verstehen. Wenn schon die UBS-Direktoren nicht verstehen, was sie tun, wie soll dann so ein Bundestagsabgeordneter das verstehen? Und was die Bildung betrifft, meine Damen und Herren, da hat hier der Herr mit absoluter Sicherheit auch recht. Wir sind zwar bei der PISA-Studie ein klein bisschen nach vorne gekommen, sind aber noch weit, weit hinter Singapur und hinter Malaysia und was weiß ich alles zurück. Meine Tochter Bettina, die hat in Künzelsau eine freie Schule gegründet, Aufwand 40 Millionen Euro, also auch etwas getan fürs Gemeinwesen damit. Und die haben neue Methoden eingeführt, also sie haben nicht mehr die konfrontative Lehrmethode, dass vorne der Lehrer steht und da sitzen die Schüler in den Bänken. Die haben Lerngruppen, die sind durchgängig, es gibt nicht mehr die Klassen, sondern kürzlich habe ich gehört, war ein junges Mädchen dabei, die haben eine Vorschule mit 5 Jahren schon und da war eine 5-Jährige, die so gut war im Rechnen und im Schreiben, dass die gleich in die 3. Klasse durchrasen konnte sozusagen mit diesen 2 Fächern. Und in der Schule geht es eben immer bloß so schnell, wie der Langsamste mitkommt. Oder die ganz Langsamsten werden einfach fallen gelassen und sind dann eben ohne Schulabschluss am Ende. Da gehört auch, ich habe selbst ein Kompetenzzentrum für ökonomisches Wissen aufgebaut in Baden-Württemberg. Wir arbeiten da sehr eng mit den pädagogischen Hochschulen und mit dem Kultusministerium zusammen. Ich habe in der Zeit in Karlsruhe mehrere große Analysen gemacht. Ich habe 12.000 Schulkinder befragen lassen zum Thema, was wissen die Schulkinder eigentlich über Wirtschaft? Und da hat sich logischerweise herausgestellt, dass die fast nichts wissen. Dann haben wir die Referendare beobachtet in einem empirisch begleiteten Test, was die Referendare am Anfang ihrer Ausbildung als Schullehrer wussten und was sie am Ende über Wirtschaft wussten. Da ist auch fast nichts dazu gekommen. Wir haben dann mit dem Ministerium erreichen können, dass jetzt ein Fach GWG, Gemeinschaftskunde, Wirtschaftskunde, Geografie, vor allem in der Realschule eingeführt worden ist. Ich hätte gerne gehabt, dass das W vorne wäre, dass es also WGG geheißen hätte. Aber Frau Schawan, die damals Kultusministerin war in Baden-Württemberg, die sagte, das ist dann doch zu revolutionär für unsere Schulmeister, wenn da Wirtschaft, Gemeinschaftskunde, Geografie kommt. Aber meine Damen und Herren, es hat damit zu tun, die 68er-Generation ist jetzt in der Hochblüte der Macht. Die sind jetzt durchgegangen und das sehen Sie, die Ulla Schmidt war bis vor wenigen Jahren noch in einer kommunistischen Plattform mit tätig und viele andere auch. Also die Frau Merkel ist CDU-Chefin und ist das mit Sicherheit auch mit Herz und mit Verstand. Aber wissen Sie, wenn ich manches Mal beobachte, was die Frau tut, die hat eben mit der Muttermilch einfach das sozialistische System der DDR schon eingesaugt bekommen. Und das ist wie mit den Anlagen, die ja schon praktisch im Mutterleib entstehen. Das weiß man ja heute aus wissenschaftlichen Untersuchungen, Kinder, deren Mütter während der Schwangerschaft unglaublich viel Mozart und Beethoven hören und dieses kleine Kind bekommt das mit. Diese Säuglinge, wenn die später heranwachsen, die sind wesentlich kreativer als die, die bloß mit Rauch und mit Alkohol und mit Rock und Pop aufwachsen im Bauch. Und ich meine, die Frau Merkel nimmt das nicht intellektuell wahr. Aber mit Sicherheit ist da irgendwas dran. Sie ist ja unglaublich affin für alle Vorschläge, die von der SPD kommen. Und ich sage ganz offen, die ist mir um Galaxien weiter links, wie Gerhard Schröder war. Also schade. Schröder. Meinem Gefühl nach wäre Gerhard Schröder der richtige CDU-Kanzler gewesen. Und die Frau Merkel hätte man der SPD geben können. Gut, jetzt bin ich vielleicht ein bisschen sehr provokant gewesen, aber so frei sind wir noch, dass wir uns das erlauben dürfen, so etwas zu sagen. Also, alles Gute, vielen Dank. Also,
ich wollte Sie eigentlich nicht unterbrechen, indem ich die Uhr dorthin gelegt habe, aber Sie hatten im Vorfeld gesagt, Sie müssten also 20.30 Uhr aufhören. Unser Ortsbürgermeister, Herr Meisensacker, hätte noch eine Frage gehabt. Aber Sie haben ja gesagt, Sie wollen 1.000 Vorträge voll machen. Wann kommen Sie wieder? Geht schnell, Klaus, oder?
Ja, Herr Professor, selbst wenn ich auch mal ein bisschen widersprechen dürfte.
Oder gerne, möchte, gerne.
Ja, und zwar geht es um die Verschuldung der Bundesrepublik. Ich möchte Sie nur daran erinnern, dass wir auch eine Wiedervereinigung.
Natürlich, da haben Sie recht, die hat etwa 700 Milliarden gekostet, nicht?
Der Vorredner, den möchte ich auch mal daran erinnern, dass nicht alle Kommunalpolitiker Schwachköpfe sind. Ich kann sagen, in der Verbandsgemeinde Rengsdorf, sich wird die Ortsgemeinde, alle haben keine Schuld.
Jawohl. Also, meine Damen und Herren, ich will ausdrücklich betonen, dass es bei den Politikern natürlich auch tolle Köpfe gibt. Ausnahmen bestätigen die Regel. Und ich meine, wir haben bei uns in Künzelsau beispielsweise einen Landrat des Hohenlohe-Kreises, den Herrn Jahn. Der führt sein Landratsamt wie ein Unternehmen. Und das ist einfach toll, mit dem zusammenzuarbeiten. Ganz wunderbar. Und in meiner Gemeinde, wo ich wohne, da war der alte Bürgermeister Ballwach. Der war seit Kriegsende bis 68, dann musste er aufhören wegen der Gemeindeordnung in Baden-Württemberg. War Niedernhall ohne Schulden. Und dann kam der neue Bürgermeister und jetzt haben wir halt auch unsere 500 Euro pro Bürger Schulden. Also sehen Sie, so geht es manches Mal. Und es ist in der Tat so, es kommt auf die Personen an. Es kommt auf die Personen an und auf ihre Qualifikationen.